Ich bin mit den deutschen Brüdern sehr verbunden. Ich bin ein Jude. Meine Frau, die soeben hineingekommen ist, ist auch eine Jüdin. Also, wir beide sind Juden. Und in der Hitlerzeit, als es ja eine solche Kluft gab zwischen den Deutschen und den Juden, gab es einen deutschen Zimmermann in Rumänien, ein Sachse, der monatelang so gebetet hatte: Gott, ich habe dir auf Erden gedient und will meine Belohnung auf Erden bekommen. Und meine Belohnung soll sein, dass ich nicht sterbe, bevor ich einen Juden zum Glauben bringe. Aber ich bin arm, alt, krank. In meinem Dorf gibt es keine Juden. Ich kann nicht herumgehen, einen Juden zu suchen. Bringe du einen Juden in mein Dorf. Und ich werde mein Bestes tun, um ihn ins Himmelreich zu bringen. Jetzt brüstet euch für das, was ich euch sagen werde. Das hat euch noch kein Pfarrer jemals gesagt. Ich bin ein Pfarrer, der fest überzeugt ist, dass Gott niemals Gebete erhört. Ich wiederhole. Ich bin fest überzeugt, dass Gott niemals ein Gebet erhört. Er verlangte einen Juden, er bekam zwei. Gott gibt immer mehr und besser, als was du verlangst. Er gibt niemals, was du verlangst. Es wäre sehr schlecht mit uns bestellt, wenn er uns nur das geben würde, was wir verlangen, weil wir nicht wissen, was wir verlangen. Meine Frau und ich kamen dort ins Dorf. Und er bekam nicht einen Juden, wie er verlangt hatte, sondern zwei. Und er gab uns das Neue Testament zu lesen. Und er brachte uns zu Christus. Und Gott half uns, dass wir andere zu Christus brachten. Und diese andere. Und dann entstand eine judenchristliche Gemeinde in Rumänien. Die kommt alle von diesem deutschen Zimmermann in der Hitlerzeit. Und dann nach unserer Verhaftung, meine Frau wurde ja auch verhaftet. Sie war in einem anderen Gefängnis. Ich habe sie 14 Jahre lang nicht gesehen. Aber während unserer Verhaftung emigrierten die Judenchristen aus Rumänien nach Israel. Und jetzt gibt es in Israel, in Haifa, in Jaffa, gibt es judenchristliche Gemeinden. Die kommen alle von diesem deutschen Zimmermann aus der Hitlerzeit. Also wir denken, wie verbunden wir zu den deutschen Brüdern sind. In der Zeit der großen Judenverfolgungen in unserem Land haben die deutschen Brüder fest zu uns gehalten. Haben Juden versteckt, haben Juden beherbergt, haben auch offen ihre Verteidigung genommen. Es gab einen deutschen baptistischen Pfarrer in Rumänien, Johannes Fleischer. Wir waren vor Gericht, 6 Juden und eine Rumänin. Und ein Jude vor Gericht, das war sichere Verurteilung. Es gab gar keine Möglichkeit, jemals frei zu werden. Und auf einmal kommt ein deutscher Pfarrer und grüßt mit Heil Hitler und mit erhobener Hand. Und sagt, für diese Juden nehme ich die Verantwortung. Die gehören zu Gott. Und sprach mit solcher Kraft, dass er in der Hitlerzeit Richter überzeugte, uns freizusprechen. Es war unvorstellbar, das war ein Wunder Gottes. Und dann kam es auch schlimm in unserem Lande für die Deutschen. Die Russen drangen in unser Land ein und deportierten die Deutschen nach der Sowjetunion. Viele sind umgekommen dort. Und dann haben die Judenchristen Deutsche versteckt in ihrem Hause. In Christus gibt es diese Kluft nicht. In der Welt hasst man einander, Rassen, Klassen, Nationen, Religionen. In Christus gibt es diese Sache nicht. Wir sind mit dem deutschen Volke sehr verbunden. Und ich bin dankbar dafür, dass Deutsche mir das Himmelreich geöffnet haben. Und jetzt mit dieser Einführung, den Text, über den ich sprechen werde, er ist aus dem Buche Josua, Kapitel 5, Vers 10. Als nun die Israeliten in Gilgal lagerten, hielten sie das Passach, also das Osterfest, am 14. Tage des Monats am Abend in der Steppe von Jericho. In der deutschen Übersetzung steht es am Abend. Das entsprechende hebräische Wort bedeutet im Zwielicht. Das Osterfest, das Passachfest, wie es bei den Juden heißt, wird im Zwielicht gehalten. Was bedeutet dies? Es ist immer etwas Zwielichtiges bei jedem Fest. Es ist nur teilweise eine Freude. Bei jüdischen Hochzeiten, wenn jeder sich freut, dann wird ein Glas zerbrochen, um zu erinnern, dass nicht überall nur Freude ist. Auch in der Ehe ist nicht alles immer Freude. Denke daran, dass auch Leid kommen kann. Die Juden feiern das Passachfest seit ungefähr 4000 Jahren. Ich als kleines Kind habe es bei meinen Eltern erlebt. Jedes Jahr erzählten unsere Eltern, Gott hat ein Wunder für uns getan und hat uns aus der ägyptischen Sklaverei hinausgeführt. Jetzt, das haben die Juden immer gebetet an diesem Tag. Aber dann kam die babylonische Sklaverei. Und die Juden in Babylon, wieder Sklaven, dankten Gott, dass du uns aus der ägyptischen Sklaverei hinausgenommen hast. Und dann kam die römische Sklaverei. Juden wurden als Sklaven verkauft. Unzählige wurden niedergemetzelt. Die Juden stellten sich nicht die Frage, ja, warum leiden wir jetzt? Sie sagten, wir danken dir Gott, dass du vor 2000 Jahren uns aus der ägyptischen Sklaverei befreit hast. Und dann kamen die Zeiten der Inquisition, als man Juden am Scheiterhaufen verbrannte. Und die Juden sagten, danke Gott, dass du uns vor 3000 Jahren aus der ägyptischen Sklaverei befreit hast. Und dann kam die Hitlerzeit. Ihr wisst, was Juden hier gelitten haben. In Konzentrationslager hielten religiöse Juden die Osterfeier und sagten dieses Gebet, wir danken dir Gott, dass du uns aus der ägyptischen Sklaverei befreit hast. Aber es war doch ein Zwielicht dabei. Gott hat solche Wunder getan, hat sein Volk aus der ägyptischen Sklaverei befreit, aber dann kamen so viele andere Sklavereien und einige von ihnen viel schlechter als die ägyptische. In der ägyptischen Sklaverei hatten sie Fleischtöpfe. Ich habe keine Fleischtöpfe im Gefängnis gesehen. Und sie waren mit ihren Familien zusammen und hatten Kinder. Es kamen viel schlimmere Dinge. Es hat Licht gegeben. Aber es gibt bei jedem Licht auch ein bisschen Dunkelheit. Ich werde euch etwas aus meiner frühen Kindheit erzählen. Als ich 6, 7 Jahre alt war, wir wohnten neben einer Synagoge und die Kinder spielten dort im Hofe der Synagoge. In der Synagoge wird jeden Tag dreimal das folgende Gebet gesagt. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, gelobt seist du Gott, der König dieser Welt, Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, der du alles regierst, berofe cholim, in der du Kranke heilst. Das wird dreimal im Tag gesagt. Und eines Tages spielten wir dort im Hofe der Synagoge, und ein Mann kam in Tränen und bat den Rabbiner, bitte, bitte dringend ein spezielles Gebet für mein Töchterlein, ein kleines Kind und sie ist im Sterben. Bitte, bitte, Gott, heil doch die Kranken, bitte ein Gebet. Und sofort sammelte der Rabbiner die Juden, die noch dort waren. Und man sagt ein inbrünstiges Gebet, dass Gott dieses Kind heilen soll. Ich war auch dabei. Ich war selbst ein kränkliches Kind und daher war ich sehr beeindruckt. Ich war schon im Alter von 6 Jahren in Spitälern gewesen. Und am nächsten Tag, als wir wieder spielten, kam dieser selbe Mann und bat den Rabbiner zu sehen, dass dieses Kind begraben wird. Ich hatte einen Nervenanfall. Ich schrie zum Rabbiner, was ist das für ein Gott? Wir haben doch so zu ihm gebetet, dass er dieses Kind heilen soll. Und dieses Kind ist gestorben, dieser Mann ist jetzt unglücklich. Wie kommt es? Der Rabbiner antwortete, du Lümmel, was für dumme Fragen stellst du, hinaus mit dir. Und hinaus bin ich gegangen und seit damals bin ich hinaus aus der Synagoge. Aber ob man nun einen Menschen für solche Fragen Lümmel nennt oder nicht, diese Frage nagt im Herzen eines jeden Menschen. Wie kommt es, dass wir singen, wie auch dieser schöne Chor gesungen hat, Gott ist Liebe, Gott ist Freude, Gott ist Güte. Und die ganze Bibel ist voll mit solchen Aussprachen. In jeder Predigt wird das gesagt, Gott ist gut. Und dabei kommen solche fürchterliche Dinge vor. In Russland hat man jetzt den Bruder Burda Ein junger Bursch in der Armee, also 20 oder 22 Jahre alt. Man hat ihn nicht einfach getötet. Getötet zu werden ist in Russland eine Gunst. Man hat ihm die Zunge ausgeschnitten und die Augen ausgestochen und die Fingernägel, man sieht, sie wurden zerquetscht. Unter solchen Leiden ist er gestorben. Und die Mutter von Burda, wahrscheinlich auch eine Gläubige, sie singt, Gott ist die Liebe und all das und liest das in der Bibel und Gott ist gut, aber sie ist ein Mensch, es ist ausgeschlossen, dass in ihrem Herzen sich nicht die Frage stellt, ja, aber dieser Gott, der doch solche Wunder getan hat, er hat die drei im Buche Daniel, der hat aus dem Feuerofen hinausgenommen, einen anderen aus einer Löwengrube. Und mein Kind musste unter solchen fürchterlichen Qualen sterben. Das war Burda. Es gibt noch viele andere solche Namen. Einer Popov wurde verbrannt gefunden. Dann gab es den berühmten Chmara von Kulunda. Wir besitzen seine Fotografie. Auch ein Baptist aus Russland, dem wurde die Zunge ausgeschnitten. Bogdan und Klipa in Rumänien wurden aufgehängt von den Kommunisten. Theodor Stu wurde elektrisiert. Und überall kommen solche Sachen vor. Und man hat das Passachfest. Wir alle haben christliche Feste. Wir kommen an Sonntagen und preisen die Liebe Gottes. Aber wir alle preisen sie irgendwie im Zwielicht. Jeder von uns hat ja sein eigenes Leid. So viele leiden an ihren Kindern. Es ist manchmal schreckliches Leid an deinen Kindern. An deinen Enkelkindern. Irgendeine physische Krankheit oder irgendwelche seelische Erfahrungen dieser Kinder, die fürchterlich sind, dass du sie miterlebst. Andere leiden an ihren Eltern, die sie nicht verstehen. Andere an ihren Ehegatten. Man hat ein Mädchen geliebt, das Mädchen hat dich betrogen, der Bursch hat dich betrogen. Es gibt ja so viele Arten von Leid. Und Gott regiert diese Welt. Und Gott ist die Liebe. Und Gott kann große Wunder tun und hat sie so viele Mal getan. Die ganze Bibel ist von den Wundern Gottes voll. Und wenn ich ein Wunder brauche, dann kommt es nicht. Es wurde unserer Mission, der Hilfsaktion Märtyrer Kirche und mir, sehr oft vorgeworfen, ja, der Wurmbrand, der übertreibt ja solche fürchterliche Dinge, die kann es ja gar nicht geben. Die kommunistischen Gräueltaten kann man nicht übertreiben. Gestern las ich Mond, das ist die bedeutendste Zeitung Frankreichs, so wie ungefähr die Frankfurter Allgemeine in Deutschland, eine weltliche Zeitung. Und sie beschreibt das sozialistische Afrika, das Land Guinea, wo der Diktator Sékou Touré vor einem Monat, also sein Regime wurde umgestürzt. Und jetzt erfährt man, was dort in den Gefängnissen vorgekommen ist. Gefangene wurden gezwungen, lebendige Mäuse zu verschlingen. Lebendige Mäuse zu verschlingen. Wie sie dort geplagt wurden, kann nicht gesagt werden, wo Mädchen und Kinder dabei sind. Kann nicht gesagt werden. Fürchterliche Dinge. Sie hatten in Zellen 3 Meter auf 4, ihr könnt euch vorstellen, was 3 Meter auf 4 sind, wurden bis zu 30 Gefangenen gestoßen und sie erstickten ganz einfach. Andere verhungerten. Sie sprachen darüber, wenn die Wächter dort Bananen aßen, also hier Banane ist ein lecker bisschen in Deutschland, aber dort wachsen ja die Bananen. Wenn der Wächter eine Banane aß, dann aßen die Gefangenen, wenn sie fanden, die Schale der Banane. Als ich das las, erinnerte ich mich, als ich im Gefängnis war, wenn die Wächter Wurst aßen und die Haut wegwarfen, betrachteten wir es als ein Leckerbissen, diese Haut zu haben. Und wenn der Wächter Melone aß, aßen wir die Schale dieser Melone und das war ein guter Tag für uns gewesen. Solche Dinge kommen jetzt im kommunistischen Afrika vor. In Mosambik, ein anderer kommunistischer Staat. Wer nur Dokumentation haben will von uns, in unseren Büchern, in unseren Zeitschriften, er findet die Dokumentation darüber in Mosambik, das ist im Südosten Afrikas. Dort gibt es fürchterliche Verfolgung der Christen und ein christliches Ehepaar wurde verhaftet mit 5 oder 6 Kindern. Die 5, 6 Kinder wurden an eine Kette gebunden. Dann gab man der Mutter eine Axt in die Hand Und man sagt dir, wenn du selbst den Kopf deines Mannes abhackst, dann rettest du dein Leben und das Leben deiner Kinder. Wenn du das nicht tust, hacken wir ihm den Kopf ab und auch allen deinen Kindern. Was hättest du gewählt? Hättest du deinen Mann getötet, um die Kinder zu retten? Oder hättest du sie alle töten lassen, damit du nicht schuldig wirst? In solchen Umständen kann man nicht gut denken, da hat auch niemand etwas zu richten. Sie hat mit der Axt in den Kopf ihres Mannes eingeschlagen, sie hat ihn nicht getötet, sie hat ihn verwundet. Sie wurde verrückt und die Kinder wurden von den Kommunisten getötet. Der religiöse Nachrichtendienst Amerikas am 4. April dieses Jahres meldete aus Simbabwe, ein anderes kommunistisches Land, es hat früher Rhodesien geheißen, mit Hilfe der westdeutschen Regierung und mit der Hilfe der evangelischen Kirche Deutschlands wurde die kommunistische Regierung an die Macht gebracht. Dort in Simbabwe. Die nannten sich damals Freiheitskämpfer. Und man hat sie unterstützt mit viel Geld. Die Kirche hat sie unterstützt und die westdeutsche Regierung hat sie unterstützt. Und jetzt in Simbabwe, ich komme gerade aus dem Süden Afrikas, in Simbabwe ist große Dürre, man findet kein Wasser zu trinken. Aber es ist eine Regierung, die große Vorsorge hat. Sie hat etwas Wasser reserviert, dieses Wasser wird gekocht und Babys werden in dieses kochende Wasser geworfen, weil sie dem Debele-Stamm angehören, der nicht kommunistisch ist, während der Shona-Stamm irgendwie gewonnen wurde von dieser Regierung. Und Babys werden in kochendes Wasser geworfen. Leute, Christen und Nichtchristen, werden bis zum Hals begraben und dann erschossen. Wir besitzen das Bild einer solchen Exekution in Afrika. Und ich könnte weiter und weiter solche Gräueltaten erzählen. Und man stellt sich die Frage, ja, Gott ist die Liebe und Gott ist gut. Und es kommen solche fürchterliche Dinge vor, es kommen seinen Kindern solche Dinge vor. Und fürchterliche Dinge kommen in meinem Leben vor. Ich in meinem Leben habe sehr viel gelitten, von Kindheit an. Und leide noch jetzt, ich leide jetzt noch mehr, als ich je im Gefängnis gelitten habe. Und Leute stellen sich die Frage, wie kommt es? Sie haben ihre religiösen Feiern, Passach bei den Juden und Ostern bei den Christen und allerlei Feiern haben wir alle, Banketti, wir haben unsere Feiern. Aber alle unsere Feiern sind im Zwielicht. Irgendwie in der Tiefe des Herzens nagt es jeden. Wie kommt es mit dem Leid? Also diese verdammten Kommunisten, sagen einige, die den Atheismus verbreiten und die Christen verfolgen. Ja, aber wie kommt es, dass er ein Kommunist wurde? Warum ist er ein Atheist? Er zwingt jetzt den Atheismus auf der Jugend in Russland. Aber bevor er den Atheismus aufgezwungen hat, wie wurde er ein Atheist? Wie wurden die anderen Atheisten? Wie wurde Lenin ein Atheist und Marx und alle die anderen? Es ist dieses große Problem des Leides. Das ist ein Problem nicht nur im Kommunismus, sondern auch hier ist. Auch hier wird viel gelitten, in einem anderen Sinne. Es gibt wohl hier im Saal keinen einzigen, der nicht ein schweres Leid gekannt hat und noch kennt. Und der das nicht vereinbaren kann mit dem Gedanken an einen liebenden Gott. Am Karfreitag, als der Sohn Gottes, der liebevolle Sohn Gottes, der selbst solche Wunder vollbracht hat, der Wasser in Wein verwandelt hat, und er war am Kreuz und er konnte keinen Tropfen Wasser bekommen. Er war voll mit Blut über den ganzen Körper. Er wurde ja ausgepeitscht. Nägel in den Händen und in den Füßen. Der ganze Körper schmerzte. Unten am Fuße des Kreuzes sah er seine heilige Mutter weinend. So viel Schmerz. Der Beste, der je auf Erden gelebt hat. Ja, warum dieser ganze Schmerz? Das sind die Fragen, die gestellt werden. Von wem werden sie gestellt? Von den Lebenden. Ich kenne eine Kategorie von Menschen, die diese Frage niemals stellt. Diejenigen, die in den Friedhöfen sind. Tote stellen keine Fragen. Tote haben keine Probleme. Tote haben kein Kopfweh. Nichts beängstigt sie. Nichts schafft ihnen Schwierigkeiten. Nichts schafft ihnen Schwierigkeiten. Sie liegen ruhig in ihren Gräbern. Die Probleme existieren nur, solange man lebendig ist. Willst du die Probleme loswerden? Warum bist du lebendig? Es ist eine solche Sünde, lebendig zu sein. Die Bibel sagt ja, wir sollen mit Jesus sterben. Bist du mit Jesus gestorben, als Jesus eine Leiche im Grab war, als Jesus Mensch war? Hat er die Frage gestellt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Im Grab hat er keine Frage mehr gestellt. Und die Bibel sagt uns, wir sollen mit Jesus sterben, im Römerbrief Kapitel 16. Der Gestorbene stellt keine Fragen. Die Bibel kennt zweierlei Tote. Einige, die tot in Sünde sind, und andere sind tot zur Sünde und zur Welt. Tote sind so, so ruhig. Ich habe den Tod rings um mich so viel gesehen. So viele sind neben mir gestorben. Sie hatten so viele Probleme, so viele Fragen, so viele Zweifel. Und auf einmal waren die alle vorbei. Sie waren tot. Warum erwartest du den physischen Tod, um die Plage der Fragen loszuwerden? Sterbe mit Jesus dieser Welt und diesen Problemen gegenüber. Ja, solange ich bin, spüre ich doch. Sei nicht. Im Hohelied, Kapitel 2, Vers 16, steht geschrieben, mein Geliebter ist mein und ich bin sein, auf Hebräisch Dodili, Veani Lo. Lo heißt auf Hebräisch, hat zwei Übersetzungen. Lo bedeutet sein und bedeutet nicht. Und man kann diesen Vers übersetzen, mein Geliebter ist mein und ich bin nicht. Nur er ist. Apostel Paulus sagt, ich lebe nicht. Er hatte keine Probleme mehr, sagt er, ich lebe nicht. Christus lebt in mir. Und Christus ist doch Gott. Jetzt ist er nicht mehr Mensch, er ist der verherrlichte Gott. Er beschließt ja alles, er tut ja alles. Er stellt sich keine Fragen. Und wenn er in mir lebt, dann hört diese ganze Verwirrung der Gedanken, diese ganze Perplexität, die ganze Welt steht jetzt vor Problemen, für die sie keine Antwort hat. Auch der Präsident Reagan hat keine Antwort, neuer Präsident, wie er heißt, er heißt auch Richard, wie ich, der Präsident und der Kanzler. Und niemand hat Antworten auf die Probleme dieser Welt. Lebendige und Bestehende brauchen Antworten. Die Bibel lehrt uns, sterbe für diese Welt und ihre Probleme, sterbe für die Sünde, sei als ein Unexistierender, mein Geliebter ist mein, und ich bin nicht. Nicht ich lebe. Ich habe meines aufgegeben. Christus lebt in mir. Jesus sagt, willst du mir folgen? Verleugne dich selbst. Verleugne, gebe ab. Verzichte auf dieses Ich, das immer das Leben so schwer macht. In solche Plackerei. Es gibt nicht nur die Plagen. Jeder von uns hat Plagen im Leben. Aber außer den Plagen im Leben haben wir die Fragen über die Plagen. Es war einer, der in Auschwitz gelitten hat. Und dann kam er aus Auschwitz hinaus, die Sachen waren vorbei, und er war in einer Synagoge, und ein Rabbiner erklärte, warum es alle diese Schmerzen in Auschwitz gegeben hat. Und dieser arme Jude stand auf und sagte, Herr Rabbiner, war es nicht genug, dass ich 3 Jahre dort im KZ war? Ich hatte da so viel zu ertragen, jetzt muss ich noch auch Ihre Predigt ertragen. Lassen Sie mich doch in Ruhe. Derjenige, der sich selbst verleugnet, der das Selbst aufgibt, dessen Leben Christus wird, der tot ist gegenüber dieser Welt, der ist erlöst von all diesem Übel und all dieser Zwiespaltigkeit und all diesem Zwielicht, und er kann seine Feste wirklich ohne die Plage der Zweifel, er kann sie im Licht feiern. Das Zwielicht ist verschwunden. Es gibt eine Geschichte, dass einmal zu einem Prediger und sich beklagte, dass so viele sprechen Übles über mich und andere, ich weiß nicht was. Das wird ja gewöhnlich getan, dass einer über den anderen Übles spricht. Und der Prediger sagte ihm, geh zum Friedhof, es war in einem Dorf, und geh von einem Grab zum anderen und schimpfe auf jeden Toten. Ich kann das so etwas doch nicht tun. Auf meine Verantwortung. Ich habe dich geschickt. Wenn Gott dich fragen wird, warum hast du die Toten beschimpft, sollst du sagen, mein Prediger hat mir so geheißen. Er ist hingegangen, hat die Toten beschimpft, kam zurück, hast du sie beschimpft? Ja. Jetzt geh noch einmal und stelle dich vor jedes Grab und lobe die Toten. Und so zurückkommen und mir sagen, was geschehen ist. Er ist zurückgekommen. Was ist geschehen? Nichts ist geschehen. Also Tote lassen sich beschimpfen, es geht sie nicht an. Sie lassen sich loben, sie prahlen nicht damit. Stirb doch für diese Welt, stirb für ihre Anschauungen, sterbe zur Sünde, sei tot. Höre auf zu sein. Mein Geliebter ist mein, ich bin nicht. Nicht ich lebe, sagt Apostel Paulus, Christus lebt. Ich kann dann nicht mehr beschimpft werden. Ich kann dann auch nicht verzettelt werden. Das Ich hat aufgehört. Das ist die tiefste Lehre der Bibel. Sie gibt dir nicht